Soldaten wohnen auf den Kanonen, so heißt das bei Bertolt Brecht, und Kurt Weill hat einen Schlager daraus gemacht. Und die martialische Energie bricht sich auch ohne Text Bahn. Benjamin Schmid, Violine und Lisa Smirnova mit Stücken aus der Drei-Groschen-Oper. Ja, und eigentlich wundert es bei der schmissigen Musik natürlich überhaupt nicht, dass genau diese Drei-Groschen-Oper 1928 ein extremer Kassenschlager geworden ist. Es wundert irgendwie auch nicht, dass die Filmbranche dann den Stoff ins Kino bringen wollte, um richtig Geld zu scheffeln. Aber es wundert dann doch irgendwie schon, dass es damals Leute gab, die annehmen konnten, so etwas würde ausgerechnet mit Bertolt Brecht funktionieren. Denn ja, Bertolt Brecht, der hatte gerne sehr viel Geld, er wollte aber genauso gern ein guter Sozialist sein. Und das war, wie immer eigentlich 1930, auch schon schwierig. Am Ende, da gab es also einen Schwarz-Weiß-Film nach Brechts Drei-Groschen-Oper, aber mitten im Projekt hatte man ausgerechnet Bertolt Brecht mehr oder weniger gefeuert. Wie hätte Brechts Film aussehen können? Und was ist damals passiert? Antworten darauf hat Regisseur Joachim Lang neu verfilmt. Und ich habe ihn für SWR 2 gesprochen. Ich wollte erst mal wissen, was er, seit vielen Jahren Spezialist für dieses Thema, eigentlich Bertolt Brecht gefragt hätte, wenn er ihm jemals hätte begegnen können.
Natürlich hätte ich ihn gerne gefragt, warum er das gemacht hat und wie er das Ganze angelegt hat. So blieb es mir überlassen, das alles herauszubekommen. Es wäre eine interessante Begegnung gewesen, eine Zeitreise in eine Zeit, in der die Kunst alle Dämme brach, ihre Formen sprengte. Natürlich auch in eine turbulente Zeit, aufkommender Faschismus, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Aber eine spannende Zeit, für mich eine der interessantesten Zeiten der deutschen Kulturgeschichte.
Jetzt haben Sie über Bertolt Brecht promoviert. Sie haben natürlich schon einen Dokumentarfilm über Brecht gedreht. Sie haben Bücher geschrieben über Brecht, ein Brecht-Festival geleitet. Was ich mich dann doch angesichts der Person gefragt hätte, wenn Sie ihm damals begegnet wären, hätten Sie eigentlich Bertolt Brecht als Mensch sympathisch finden können?
Zu dieser Zeit zweifle ich daran. Also er war selbstbewusst, er war vielleicht auch arrogant, überheblich, aber durchaus ironisch. Er war ein Künstler, aber in Künstler sollten wir nicht nur nach seinen moralischen Eigenschaften bewerten, sondern nach seiner Kunst. Also es war in der Tat so, dass der Erfolg der Drei-Groschen-Oper, der Welterfolg, ihn zu einem Weltstar machte. Und die Gefahr war schon, das hat mir seine Tochter erzählt, dass er in der Zeit so ein bisschen abhebt. Aber dann kam das Exil und das hat ihn dann auch wieder geerdet, hat er selber später gesagt.
Denn es steht ja eben nicht nur die Drei-Groschen-Oper und deren Verfilmung dann im Fokus Ihres Films, den Sie jetzt gedreht haben, sondern eben auch der Mensch Bertolt Brecht. Weil aus heutiger Perspektive würde man diesen Menschen sicher als einen Zyniker, einen Größenwahnsinnigen, ja letztendlich wohl als einen Mansplainer, um ein ganz modernes Wort zu benutzen, wahrnehmen, als ein Mensch, der Frauen um sich schart, um ihnen die Welt zu erklären.
Ich glaube, er war ein provokanter, gesellschaftskritischer Autor, der mit seiner Kunst unterhalten wollte, aber auch das Theater, die Kunst und auch die Gesellschaft revolutionieren wollte. Und um das alles zu erreichen, ich glaube, da braucht man schon ein bisschen Größenwahn, sonst hätte er das alles nicht so hingekriegt.
Sind Sie denn eigentlich während Ihrer Recherche jemals auf den Gedanken gekommen, dass Bertolt Brecht diese Verfilmung seiner Drei-Groschen-Oper eigentlich von Anfang an scheitern lassen wollte? Denn Brecht war ja doch auch jemand, der misslingende Kooperationen dann als Triumph feiern konnte.
Ja, er hat manchmal die Niederlage in einen Triumph umgewidmet. Also es war so, dass nach dem Welterfolg die Filmfirma Nerofilm auf ihn zukam mit dem Anliegen, den Welterfolg in der Kinokasse in bare Münze umzuwandeln. Brecht war die Rezeption der Drei-Groschen-Oper nicht ganz geheuer. Es wurde konsumiert. Er hat selber allerdings dazu beigetragen. Er hat ja zum ersten Mal sowas mit Kurt Weill wie Merchandising entwickelt. Und er wollte dann die Verfilmung gesellschaftskritischer machen. Dazu gehört auch, dass er in der Zeit seine ästhetischen Positionen nochmal radikalisiert hat, aber auch seine politische Haltung. Das ging einher mit der Weltwirtschaftskrise, mit dem 1. Mai 1929, als er zum ersten Mal sah, dass auf der Straße Leute erschossen worden. Also es war eigentlich klar im Nachhinein betrachtet, dass es nicht gut gehen konnte. Der junge, provokante Autor, der etwas Neues wagen sollte, der seine Theorie oder seine Praxis des epischen Theaters in das neue Medium Tonfilm, der ist ja gerade erst entstanden, übertragen wollte, und auf der anderen Seite die Filmindustrie, die einfach auch Kasse machen wollte.
Das hätte also von Anfang an eigentlich Brecht absehen können, dass es zum Skandal, zum Bruch kommt. Es gab ja dann tatsächlich auch den Film, den Georg Wilhelm Pabst gedreht hat von 1931, diesen Drei-Groschen-Film, den Sie ja teilweise zitieren. Dann zitieren ist wahrscheinlich zu wenig gesagt. Es kommen ja einige Szenen aus dem alten Drei-Groschen-Film tatsächlich bei Ihnen vor, nur dann eben in Farbe, in eine neue Bildästhetik übersetzt.
Es war so, dass Brecht ein Exposé geschrieben hat und Teile dieses Exposés sind tatsächlich bei Pabst eingegangen, obwohl man das nachher nicht mehr so, er selber nicht mehr so wissen wollte. Er hat diesen Film bekämpft, bevor er entstanden ist. Das hing damit zusammen, dass die Brecht aus der Autorenschaft rausgenommen haben. Und dann fing er etwas an, was in der Geschichte, glaube ich, einzigartig ist. Er hat einen Prozess angestrengt, das hat er soziologisches Experiment genannt, einen Prozess, um zu zeigen, dass die Interessen der Filmindustrie, die Geldinteressen, über sein Recht als Autor siegen. Dass die bürgerliche Justiz in der Zwischenzeit so verkommen war, dass sein Recht als Autor, das er eigentlich haben müsste, beraubt wird. Er hat also diesen Prozess verlieren müssen, um sozusagen sich im Recht darzustellen. Und genauso ist es passiert. Was das Besondere ist, er hat als Dichter die Wirklichkeit inszeniert. Er hat also das Theater verlassen, seine Kunstform verlassen und ist an die Öffentlichkeit. Die Staatsanwälte, Rechtsanwälte, der Richter wurden sowas wie seine Schauspieler. Also er hat die Wirklichkeit inszeniert.
Aber Sie zeigen uns in Ihrem Film ja dann, wenn man zum Beispiel diese Szene sieht, wo Polly durch die Straßen geht mit ihrer Mutter, McHeath ihr folgt und die dann vor dem Schaufenster stehen bleiben mit dem Brautkleid. Sie zeigen uns ja eigentlich das im Exposé von Brecht, dass er für seine Vorstellung im Kopf verwirklichen wollte, dass eigentlich der Film von Georg Wilhelm Pabst das in Teilen schon 1:1 verwirklicht hat.
Am Anfang gab es tatsächlich eine Zusammenarbeit und das sieht man auch in dem Papstfilm. Und da habe ich augenzwinkernde Zitate in meinen Film reingenommen. Das finde ich sehr schön, dass Sie das erkannt haben. Der weitere Verlauf ist dann ein anderer. Bei Brecht übernehmen tatsächlich die Gangster die Bank, aber nicht Mackie Messer selber, der in der Zeit im Gefängnis ist, sondern Polly, also eine starke Frau, die Tochter von Peachum, die sich von dem kleinen, naiven Mädchen zu einer selbstbewussten Frau wandelt, die durchaus die Geldinteressen im Sinn hat. Also Mackie Messer ist bei mir und auch in Brechts Exposé nicht der Held, sondern er muss sich von einer Frau da helfen lassen.
Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir.
Lotte Lenya tut das, was niemand so tun kann wie sie, die Seeräuber-Jenny sein. Lotte Lenya, die war 1931 die Ehefrau des musikalischen Kopfes der Drei-Groschen-Oper von Kurt Weill. Und Lotte Lenya hat auch im Film von 1931, in dem Film, den Bertolt Brecht unbedingt verhindern wollte, die Jenny gespielt. Ja, und Joachim Langs neue Produktion, Mackie Messer, der Drei-Groschen-Film, kommt am Donnerstag dieser Woche in die Kinos. Und der zeigt dann auch, wie Bertolt Brecht sich eine Verfilmung seines Stückes gewünscht hätte. Und wenn dann in diesem Film im Kino die Seeräuber-Jenny davon singt, Tod und Schrecken zu verbreiten, dann sieht man dazu montierte Bilder von riesigen Menschenmengen, Bettlern, armen Verkrüppelten, die sich wie Untote, wie wartende Leichen durch London bewegen. Das geht in Richtung, sagen wir es wie es ist, Zombie-Film-Ästhetik. Zitiert werden in dieser Szene auf jeden Fall Horrorfilm-Klassiker der späten 60er Jahre. Joachim Lang, hätte Bertolt Brecht mit dieser Horrorfilm-Ästhetik eigentlich etwas anfangen können? Kann man solche Schockbilder aus Brechts Exposé für den eigentlich nie gedrehten Film wirklich herauslesen?
Das ist natürlich von mir. Ich nehme Ideen von Brecht auf. Er inspiriert mich, aber natürlich ist es meine Interpretation des Welterfolgs. Und da ging es mir darum, als ich mein Drehbuch geschrieben habe, habe ich gesehen, als die Flüchtlingsströme nach Deutschland kamen, damals von Ungarn und Österreich. Diese Bilder wollte ich einfach zeigen, dass die Armen in die Zentren der Macht, in die Paläste der Reichen marschieren, eine ganz aktuelle Interpretation, denn ich denke, eins der großen Probleme der Welt, die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, ist in der Dreigroschenoper schon angelegt. Es ist schon die Eröffnungsverse des Songs und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und McEase, der hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. Das heißt doch eigentlich, dass der Angriff des Raubtiers in freier Wildbahn nicht gefährlicher ist als die verborgenen Grausamkeiten der Gesellschaft, die in scheinbarer Seriosität vor sich gehen. Also eine ganz moderne Interpretation, die ich dann fortsetze, wenn McEase aus dem Gefängnis dann frei gekauft wird mit Lösegeld, spricht er Sätze, die eigentlich auch von Trump hätten sein können. Wenn er dann sagt, er wünscht sich eine Gesellschaftsform, in der die Reichen gute Reiche und die Armen gute Arme sein werden und Geschäftsleute an der Spitze des Staates sind. Also Brecht ist da eine sehr aktuelle Interpretation mit Blick in die Zukunft gelungen. Und ich versuche, das Ganze in diesen aktuellen und brisanten Kontext zu stellen.
Ja, mich hat diese Szene mit der Sarah bei Jenny, die dann eben auch ihr Lied singt, ganz stark auch beängstigend an Social Media irgendwie erinnert. Es scheint ja die Heraufbeschwörung eines mörderischen Shitstorms zu sein. Da stehen ja dann wirklich die Geprügelten dieser Welt auf und träumen, in den Worten von Jenny, in der Musik, die dann Kurt Weill geschrieben hat, ja auch von Rache eigentlich.
Genau, in diesem Lied, das eigentlich in der Dreigroschenoper Polly in der Hochzeit singt, ich habe es Jenny in den Mund gelegt wie Papst in seiner Verfilmung und Lotte Lenya hat es ja selber später immer gesungen. Es ist tatsächlich ein Rachelied. Die Armen dieser Welt lassen es sich nicht mehr gefallen, dieses Unrecht und marschieren in die Zentren wie die Flüchtlinge nach Europa und fordern ihr Teil am großen Brot sich abzuschneiden.
Das hat mir Joachim Lang erzählt, SWR-Kollege, Autor und Regisseur des Films Mackie Messer, Brechts Dreigroschenfilm. Der kommt diese Woche in die Kinos am Donnerstag und ergreift dann eben über Thesen von Bertolt Brecht auch brandaktuelle Themen auf wie Ungleichheit und Flucht. Und wie sollte der Film das auch nicht tun? Denn auch Bertolt Brecht und sein Komponist Kurt Weill, die waren ja bald nach ihrem Dreigroschenerfolg Flüchtende.